Hier ist Stadtradio, der Podcast vom Niederrhein, mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Der folgende Beitrag wird euch präsentiert von der NISPA, der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe, weil es um mehr als Geld geht. Zunächst wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr. Das Wichtigste: bleibt gesund und unserem Podcast treu. Wir planen für das neue Jahr viele neue Dinge, haben sehr interessante Namen auf unserer Gesprächsliste und hoffen, euch auch weiterhin gut unterhalten und informieren zu können. In unserer heutigen Folge, der erste im neuen Jahr, geht es um das wichtige Thema Blutspende. Unser heutiger Gast, Thorsten Hemmers, ist beim Deutschen Roten Kreuz in unserer Region für diese Sache zuständig. Er erzählt unter anderem, wie viele Veranstaltungen bei uns im Schnitt durchgeführt werden, wie hoch der Prozentsatz der Blutspender im Bundesdurchschnitt ist, wie eine Blutspende abläuft und warum die Beteiligung an den Blutspenden im ländlichen Bereich deutlich höher ist als in Städten. Viel Spaß und auch ein bisschen Nachdenklichkeit bei unserer neuen Episode.
Und damit herzlich willkommen zu Stadtradio. Mein Name ist Tim Perkovic und mir gegenüber sitzt Thorsten Hemmers. Hallo Thorsten.
Ja, hallo Tim. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Thorsten, wo sitzen wir?
Wir sitzen in den Räumlichkeiten des DRK-Kreisverbands Dienstlaken, Heinrich-Nordobaum-Straße.
Und da kannst du jetzt direkt einhaken. Warum sitzen wir hier? Weil du natürlich eine Funktion hast.
Ja, also meine Funktion: ich bin Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Blutspendedienst West und betreue im Kreisverband Dienstlaken-Hünxe-Förde, im Kreisverband Niederrhein und im Kreisverband Kleve-Geldern über 350 Blutspenden.
Wie sieht da genau deine Arbeit aus?
Meine Arbeit? Ja, ich werde eigentlich im Grunde fürs Quaken bezahlt.
Das ist ja das passende Format.
Nein, also Öffentlichkeitsarbeit ist ja nichts anderes als mit Menschen zu kommunizieren. Da, wo wir Blutspende machen, gibt es Hausmeister, gibt es eben Küster und Küsterinnen. Wir sind in Bürgerhäusern, in Schulen, wir sind in Pfarrheimen. Und das muss ja vorbereitet werden, damit die Entnahmeteams, die dann mittags da rein wollen, auch rein können.
Wie kam die Verbindung zum DRK? Wie hat das stattgefunden?
Also ich habe 1987 bis 1989 Zivildienst gemacht, tatsächlich.
Ah, das gab es ja auch nochmal.
Genau.
Da war ja was.
Ja, und da gab es dann für jede Blutspende einen Tag Sonderurlaub.
So war das
ja,
also.
Ja, und das waren noch 20 Monate. Ja. Da kannst du dir vorstellen, wie schnell man da rauskommt.
Wie hat sich in all den Jahren die Arbeit verändert? Also war es früher leichter, Menschen zu motivieren, Blut zu spenden?
Ja, ja. Es ist etwas, wenn man das, ich mache das jetzt fast 15 Jahre, zurückblickt, vieles war verbindlicher, freundlicher. Es war ja ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil wir Blutspende eben ein Querschnitt der Gesellschaft ist. Wir haben Spender, die haben ihre Kinder mit zur Spende gebracht, die dann um die Betten huschten. Das sind heute auch unsere Spender zum Teil. Also witzig, wie man sieht, wen man dann im Laufe der Jahre auch wieder trifft, die älter geworden sind, die früher eben auch unterwegs waren, ne, an den Betten.
Glaubst du, dass die Menschen Angst haben, Blut zu spenden? Dass man das wirklich so sagen kann, Angst?
Also Angst glaube ich nicht. Es gibt Menschen, die haben Angst vor der Nadel. Das ist auch klar. Das kann man verstehen. Weil wenn man sieht, Blutabgabe oder eben beim Arzt oder bei der Ärztin, wenn man sagt, ich muss Blut abnehmen, das ist ja was anderes, als wenn man jetzt, ich sag mal, mit einer etwas breiteren, im Durchmesser dickeren Nadel arbeitet, um ja in 5 bis 8 bis 9 Minuten einen halben Liter Blut zu spenden. Ja. Da gibt es Menschen, die haben tatsächlich Angst vor der Nadel. Es gibt sowas wie eine Kittelphobie, dass Menschen, also wenn die den Arzt in einem weißen Kittel oder die Ärztin in einem weißen Kittel sieht, nervös werden und dann eben auch sagen, nee, das kann ich nicht. Das gibt es tatsächlich.
Wo finden solche Tage dann eigentlich statt? Also wann ist der nächste Termin? Wir haben jetzt die Folge übrigens Anfang Januar. Das heißt, also kannst du ja vielleicht mal so einen Überblick verschaffen, wo es die Möglichkeit gäbe, im Monat Januar zum Beispiel Blut zu spenden.
Also einmal bei dem Monatstermin in Dienstlaken-Eppinghofen, der immer am letzten Freitag des Monats ist.
Und hier müssen wir unser Gespräch mal ganz kurz für einen wichtigen Hinweis unterbrechen. Denn am 17. Januar, also in 2 Wochen, findet in der Hauptstelle der NISPA, der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe, in Dienstlaken ein Blutspendetermin statt. Von 13 bis 17 Uhr kann man dort Blut spenden. Weitere Infos gibt es im Internet unter der Adresse www.blutspende.jetzt. Diese und weitere Infos kann man auch in dem Begleittext zu dieser Podcast-Folge nachlesen. Und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch mit Thorsten Hemmers.
Wir sind, wenn man das so sieht, mit der Blutspende übers Jahr 40 bis 45 Blutspenden haben wir in Dienstlaken, Hüngstenförde.
Ja.
Und das verzweigt sich eben in den einzelnen Monaten, die dann eben wie in Hüngste selber im Gemeindehaus, der dann eben dann im Februar, im Juli, im September und im Dezember sind. So, und der einzig ständige Termin, der ist dann eben dann in Eppinghofen. Und es gibt dann eben im Folgemonaten darauf, wo ich dann wiederum, wie gesagt, ich bin dann mal in Spellen, ich bin dann mal in Friedrichsfeld, ich bin dann mal in Förde, dann sind wir eben auch von da aus wieder in Hiesfeld. Also man kann sich im Grunde eben auf der Webseite des Blutspendedienstes umschauen und nach Terminen suchen. Wenn ich sehe, wie im Kreisverband Niederrhein oder im Kreisverband Kleve-Geldern, wo zwischen 100 und 150 Terminen jedes Jahr stattfinden, gegenüber 40 hier, dann hat man natürlich eine ganz andere Anzahl von Spendemöglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen.
Wo ist die Spendenbereitschaft denn am höchsten? Also in Vereinen oder unter Schülerinnen und Schülern? Oder kann man das irgendwo festmachen?
Also festmachen kann man das, dass es ein Stadt-Land-Gefälle gibt. Mhm. Blutspende ist ländlich geprägt. Wenn wir als Blutspendedienst nicht aufs Land fahren, könnten wir den Versorgungsauftrag für die Unikliniken und Krankenhäuser nicht aufrechterhalten. Das geht nicht. Also die Bereitschaft zur Spende ist ländlich geprägt viel höher als städtisch. Und städtisch geprägt ist eben Anonymität, ein breiteres Kulturangebot, das Nicht-Sehen des Blutspendens, das ist ja auch zum Teil eben nicht einfach. Wenn ich ländlich geprägt unterwegs bin, das sind Arbeitskollegen, das sind Nachbarn, das sind Freunde, das sind Vereinskollegen, die dann auch zur Spende aufrufen, die dann eben auch zur Spende gehen und ihre Freunde und Freundinnen eben auch mit zur Blutspende mitnehmen.
Jetzt mach mal wirklich Werbung. Warum ist es so wichtig, Blut zu spenden?
Also da gibt es 2, 3 Dinge zu. Einmal das Thema Verantwortung für den Nächsten. Wenn, ich sag mal, von 100 Leuten nur 3 spenden, erwarten die anderen 97, dass genug Blut da ist. Das geht nicht, das funktioniert nicht, das System. Das andere ist, wenn man die Thematik sieht, auf jedem Blutspendetermin mache ich einen oder bekommen die Spenderinnen und Spender so einen kleinen Mini-Gesundheitscheck. Das heißt, einmal wird die Temperatur gemessen, dann der sogenannte HB-Wert, also der Sauerstoffgehalt im Blut wird gemessen, Temperatur und der Puls. Und wenn alle 4 Werte passen, kann ich Blut spenden. So, das Schöne ist daran, wenn nach einer Spende bei uns im Labor in Hagen die Röhrchen analysiert werden, weil es wird ja nicht nur ein Beutelsystem, der Blutbeutel gefüllt, sondern vorher 3 Röhrchen. Die Röhrchen werden analysiert auf gesundheitliche Fragen, eben wie HIV, Syphilis, Hepatitis A, B und C. Und wenn man eben dort feststellt, dass im Blut irgendein Erreger, eine Entzündung oder was auch immer dasteht, wird der Spender angeschrieben und der Hausarzt wird informiert, dass sie sich dann treffen und sagen, den nächsten Weg der Behandlung, der Medikation. Also das sind auch ein Vorteil, den man dann hat, wenn man sagt, oh, guck mal, wenn ich nichts höre, bin ich einigermaßen fit.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Wie auch immer Sie Ihren Urlaub mögen, buchen Sie ihn dort, wo man richtig was davon versteht. Grenzenlos verreisen, so geht Urlaub. Und zu jeder Pauschalreise gibt's den Flughafentransfer geschenkt. Grenzenlos verreisen in Dienstlaken-Hiesfeld, Kurt-Schumacher-Straße.
Wie sieht der Prozess dann allgemein aus? Also ich war ja auch mal vor 4 Jahren, habe mich zur Verfügung gestellt für eine sehr wichtige Sache. Also Blutspenden ist ja sehr, sehr wichtig. Da haben wir uns ja auch kennengelernt.
Genau.
Wie sieht der Prozess jetzt aus? Also ich spende jetzt Blut und was passiert dann damit? Also der ganze Prozess.
Also zum einen wird, bevor man spenden kann, muss erst eben festgestellt werden, dass man spendefähig ist. So, dann, wie gesagt, werden 3 Röhrchen und dann wird der Blutbeutel gefüllt. Wenn das Entnahmeteam den Termin beendet, wenn um 20 Uhr, 19.30 Uhr der Termin zu Ende ist, fahren die Kollegen des jeweiligen Teams wieder zurück nach Breitscheid. Dann wird ein Shuttle aus Hagen initiiert, der die ganzen Zentren abfährt und dann von Breitscheid aus nach Hagen zum Zentrallabor. Das ist das modernste, was es zurzeit nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit gibt. Das ist komplett neu gebaut, neu instruiert worden. Da werden dann als erstes die Röhrchen analysiert und wenn da nichts festgestellt wird, werden die Blute eben verarbeitet. Man muss sich das vorstellen, dass in einer Zentrifuge über Drehgeschwindigkeit die Substanzen, die 3 Bestandteile, die in einer Vollblutspende ist, das ist einmal das Erythrozytenkonzentrat, also das ist das Rote, was das Blut ist, also die roten Blutkörperchen, das Blutplasma und die Thrombozyten. Die werden eben durch Drehung, schnelle Drehung, werden die eben in dem Blutbeutel das Schwere nach unten, das Leichte nach oben. Und nachdem man dann eben festgestellt hat, ach guck mal, das sieht aus, das passt alles, dann werden die in sogenannte Kompomaten gesteckt. Also Druck wird aufgebaut über eine Maschine, dann läuft der eine Teil der Erythrozyten läuft dann in ein Beutelsystem, Plasma in ein anderes und die Thrombozyten eben in dann einen dritten Beutel. Wir machen also aus einer Vollblutspende machen wir im Grunde nachher 3 Bestandteile.
Und das ist jetzt für Menschen, die zum Beispiel einen Unfall haben oder
in der Onkologie liegen, genau, ja. Weil nicht jeder braucht eben alles. Wir haben Menschen, die eben operiert werden, die ein neues Organ bekommen. Da braucht man Blut für eine Hüfte oder für ein Knie. Da braucht man dann vielleicht 1 oder 2. Wenn ich aber an ein Organ wie die Leber denke und die muss behandelt werden, da sind dann schon mal eben 20, 25, 30, 40 Blutbeutel nötig.
Wie oft kann man als Mensch im Jahr spenden?
Männer können bis zu 6-mal spenden,
ja.
Und Frauen wegen ihrer Periode nur 4-mal im Jahr.
Okay, 6-mal ist ja schon.
Ja, das hat aber schon was von Melken, ne?
Ja.
Ja, aber es gibt ja so Blutspende, wie soll man sagen, Touristen, ja. Gerade Männer so um die 60, 65, die tatsächlich 6-mal im Jahr ihre Termine planen und danach abfahren. Ja.
Also man kann das auch wirklich sagen.
Alle 56, 60 Tage sind, trifft man die an.
Also die Altersstruktur ist, wie würdest du das sagen, wer spendet am meisten?
Sagen wir mal so, es geht nicht, also einerseits gibt es ja so ein paar Sechsender, wie ich sie nenne, die dann 50, 55, 60, 65, die auf 150, 175 eben auch. Wir haben jetzt einen Spender geehrt mit 200 Blutspenden. Aber der ist dann auch früh angefangen.
200 Blutspenden?
Ja, Tim, wir haben jetzt 70-jähriges Jubiläum Blutspende. Wir sind irgendwann mal, das wird jetzt alle Schalker freuen, die erste Blutspende war in Gelsenkirchen.
Ja, okay. Ja.
Ne? Ja. So, und zu Anfang war ja nur das eine Blutspende im Jahr. Dann muss man, das ist eine Wegstrecke bis 200, wenn man bis in den 80ern einmal, zweimal im Jahr eine Blutspende hatten, durch den medizinischen Fortschritt und die Nachfrage nach Spenderblut wird dann in den 80ern und 90ern immer deutlicher, dass es dann eben auf 3-mal, 4-mal, dass man Termine hatte. Ich will mal ein Beispiel, wir hatten Quartalstermine in Strahlen mit über 300 Spendern. Das kann man in 4 oder 5 Stunden nicht mehr abarbeiten. Daraus entwickeln sich dann Monatstermine, so eben wie auch der dann in Eppinghofen sich entwickelt hat.
Und wie alt oder ab wann darf man spenden? Wie alt muss man da sein?
Also Eintrittsalter ist 18.
Ja.
Als Erstspender darf man bis zum Tag vor dem 69. Geburtstag Und Ende ist mit dem 75. Geburtstag und 374, also man darf bis zum 76., bis zum Tag vor dem 76. Geburtstag darf man noch spenden.
Warum? Also ist das wahrscheinlich eine doofe Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Warum?
Nein, ganz einfach. Die viele Menschen, die älter werden, brauchen mehr Medikamente. Unsere Gesellschaft ist ja was, aber das ist ein anderes Thema. Gesundheit, Volksgesundheit ist, naja, ist was anderes. Aber man merkt schon, dass Menschen, die älter sind, auch Medikamente, mehr Medikamente brauchen. Und irgendwann können wir das anhand der Medikation oder das einzelne Medikament auch keine Zulassung mehr machen. Das geht dann nicht. Also wir haben Entnahmeärzte, die haben Literatur, die eben zeigt, mit dem Medikament kannst du spenden und ab der nächsten Stufe des Medikamentes geht es dann nicht mehr.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Zweiradvogel schickt euch in die Fahrradferien mit dem Trekkingrad Premio SL Disc von Pegasus. 27 Gänge auch für anspruchsvolle Strecken. Jetzt nur 849,95 Euro. Im Zweiradcenter Vogel. In Dienstlaken, Gewerbegebiet Mitte.
Wie sieht so ein Spendetag dann aus? Also ich sage jetzt einfach mal, ich hätte jetzt Lust, Blut zu spenden. Werde dann in so einem Vereinshaus oder wo auch immer. Wie sieht so ein ganzer Tag dann aus?
Also,
wie lange dauert der ganze Prozess? Eine Stunde, zwei, drei?
Also jetzt zur Zeit kann man so ein Zeitmanagement um eine gute Stunde bis 75 Minuten rechnen. Das lag vor Corona anders, das Zeitvolumen. Corona hat uns ja einiges gezeigt, dass wir Terminreservierung etabliert haben. Das heißt, jeder Termin steht oder für jeden Termin besteht eine Möglichkeit, sich auf einer Webseite unter spenderservice.net einen Termin zu machen und zu gucken, von wann bis wann ist die Blutspende, in welcher Viertelstunde oder im 20-Minuten-Rhythmus kann ich mir einen Termin machen. Und dann geht's, das ist die eine Seite, du bekommst nach Bestätigung auch ein E-Mail oder eine SMS, dass der Termin bestätigt ist. Und dann gehst du eben zur Blutspende, bist gut vorbereitet, hast gut gegessen über den Tag, hast gut getrunken.
Dann ach, das ist ja auch sehr wichtig, ne? Dass man das auch nochmal sagt. Ja.
Oh ja, also wenn wir in Berufskollegschulen unterwegs sind und die jungen Menschen ansprechen, hast du denn gefrühstückt? Ja, eine Zigarette und eine Tasse Kaffee. Ja, hilft denn auch eine zweite Tasse Kaffee? Nee, nicht unbedingt.
Also was sollte man, ja, frühstücken sollte man schon mehr als eine Zigarette und einen Kaffee, ne? Ist klar.
Ja, also ich sag mal, wenn wir in Schulen sind, ein gutes Frühstück, reichhaltig, weil ein halber Liter Blut ist ja nicht nur der halbe Liter, sondern es ist ja auch eben eine körperliche Belastung, die man anhergeht. Du hast es vielleicht noch das Bild vor Augen, von dem Schüler, der neben dir lag.
Ja, so, ich muss das ganz kurz, können wir die Geschichte bitte einmal kurz erzählen? Also, das gibt's ein Video, das, was war das früher? Lokalkompass.
Genau.
Niederrandanzeiger.tv, NATV. Und dann haben wir alle gesagt, ja, der passiert nichts. Und dir wird auch nichts passieren. So, man hat mich beruhigt, aber jetzt muss man sagen, links und rechts sind Leute umgekippt.
Allerdings.
Da habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich also ich hatte kein Problem damit, aber ich habe gedacht, naja, wenn das weiter so geht.
Ja, aber das ist eben auch die körperliche Belastung oder auch die Belastung, die psychisch läuft. Klar möchte ich spenden, vielleicht habe ich mich auch gut vorbereitet, aber die Spende selber ist ja nochmal ein anderer Druck drauf.
Ach, meinst du, ist der Puls dann nach oben geschossen, weil man so aufgeregt
ist? Nein, ich glaube eher, dass dann durch die Nervosität irgendwann der Blutdruck in den Keller ging. Ah. Und wir merken dann ja, die Kollegen, die dann eben im Spenderaum sind, und das sind ja alles eben erfahrene Kollegen aus dem Medizinischen, die dann sehen, oh, guck mal, Punktion beenden, Beine hoch. Und dann sehen, dass man über Traubenzucker und was zu trinken den Blutdruck wieder hochbekommt.
Aber das kommt ja nicht so häufig vor, ne? Das war jetzt einfach ein Zufall.
Das,
ne?
War Zufall. Das durchaus Zufall, ja. Denn wie gesagt, es gibt nicht nur junge Spender, sondern auch etablierte Spenderinnen und Spender, die Tagesform nicht haben, die dann tatsächlich auch sagen, ach, pass mal auf, hör mal auf, oder mir ist schwummrig, und dann auch nach der Spende kann halt ja noch passieren, das ist ja keine Frage.
Wie viele Schülerinnen und Schüler spenden dann an so einem Tag?
Zwischen 60 und 70. je nach Größe der Schule, je nach Spendetag. Ja, das ist eine gute Größe, ja.
Wie fällt das Feedback dann aus? Also wahrscheinlich hat man ja vorher so ein bisschen Schiss und danach kann man das auch so eruieren, dass dann Leute sagen, das war ja gar nicht so schlimm.
Wir bekommen relativ gutes Feedback von Schülerinnen und Schülern nach der Spende, entweder beim Arzt oder bei unseren Kollegen oder eben über Facebook, die dann eben schreiben, hör mal, hat Spaß gemacht, ihr seht mich wieder, oder hör mal, hin und wieder dann auch ein Telefonat oder eine E-Mail, die dann bei uns im Breitscheid auflaufen. Das ist schon gut. Die Schwierigkeit nachher ist, wohin mit den Spendern? Also wo sortieren wir die hin? Weil Schule ist die eine Seite, gruppendynamische Prozesse, die dann laufen, zu sagen, mal hier, wir Freunde, wir Klassenkameraden. Und die kommen dann ja, wie hier in Dienstlaken, ja nicht nur aus Dienstlaken, die finden sich dann ja eben auch in Hünxe oder in Förde oder auch in Duisburg wieder. Das ist schwer, die dann dann nach der Spende schreiben wir alle Erstspender an, bedanken uns und teilen dann mit, wo sie hin möchten.
Wie viele Ehrenamtliche sind an einem solchen Tag unterwegs? Kann man das?
So fünf bis sieben Kollegen des Ehrenamtes stemmen so einen Termin.
Okay. Ihr habt auch eine Internetseite, da können wir ja vielleicht auch nochmal Werbung machen.
Unter www und dann Blutspendedienst. west.de.
Da stehen dann auch alle Termine
drauf. Stehen alle Termine. Also da gibt es auch eine Rubrik Terminfinder, Vorbereitung zum Termin. Es gibt eine Checkliste, die man durchlaufen kann, wenn man spenden möchte. Das ist aber nur eine Checkliste. Nichts, was man ausfüllt und sagt, ich habe das doch schon mal gemacht. So erreichen uns schon mal so ein paar Irritationen zu sagen, ich habe den doch im Internet ausgefüllt. Nee, das war nur eine Checkliste, um zu gucken, bin ich spendefähig.
Du hast vorhin etwas über die Corona-Krise erzählt, also auch, dass es Vorteile für euch dann selbst gab durch diese neue Terminreservierung.
Reservierung.
Wie war denn allgemein die Corona-Zeit für euch? Stelle ich mir auch extrem schwer vor.
Oh ja. Also das beste Beispiel bei mir war, dass am 12. März
2020 dann, ne?
Genau. Ja, ein Freitag mich der Bürgermeister der Gemeinde Bettburg-Schau angerufen hat, gesagt hat, ihr kommt Dienstag nicht ins Rathaus, um die Blutspende durchzuführen.
Ja,
dann ist da guter Rat teuer. Und wir haben, der Träger ist der LVR, wir haben in Bettburg-Schau ein großes Gesellschaftshaus. Da habe ich dann mal nachgefragt, ob das möglich wäre. Die haben mich eingeladen am Montag. Dann habe ich das montags alles angeguckt und dann bleibt nichts anderes übrig, als ein Plakat im Rathaus aufzuhängen, dass die Blutspende Dienstag dann im Gesellschaftshaus stattfinden wird. Und was zur Folge hatte, dass wir haben mit zwei Teams 160, 170 Spender geplant, da waren 237 Leute, die von jetzt auf gleich nichts mehr zu tun hatten. Und von Freitag, du kommst nicht ins Rathaus, montags besichtigen, Dienstag war der Termin. Also das war extrem, das war wirklich extrem. Von der Herausforderung, aber auch vom Ergebnis. Denn in dem ersten Lockdown, wo ja eigentlich gar nichts mehr ging, bis auf Blutspende, da haben wir Spender nach 10 oder nach 20 Jahren wieder gesehen. Oder
ach, das hat sich dann doch verändert.
Das hat sich verändert, ja. Wobei dann eben auch irgendwann das Ganze auch nicht mehr zu tragen war, weil so viel Spender, die dann auf das System, auf die Infrastruktur des Gebäudes, auf Ehrenamt zuströmten, die das eigentlich, dann konnten wir nicht mehr tragen. Und da ist dann das sogenannte Terminreservierungssystem, was wir bisher nur auf mobilen, das heißt, wenn wir mit den Spendemobilen nach Düsseldorf gefahren sind, haben keine Räume bei Banken, Versicherungen, Dienstleister. Die haben dann intern so eine Terminreservierung bekommen, konnten sich das buchen und dann konnte man auch sehen, wie viel Spender und wie viel Buchungen vorliegt. Und dann kann man das vernünftig abarbeiten von der ersten Station der Registrierung bis hinten eben, wenn die Blutspende durch ist. Man kann planen, wie viele Ärzte brauche ich. Man kann sehen, wie viel Einsatz des Roten Kreuzes, der ehrenamtlichen Kollegen benötigt wird. Denn man kann sich ja vorstellen, ob ich jetzt 30 oder ich habe 200 Leute, die ich in 3 oder 4 Stunden durcharbeiten möchte. Dafür brauche ich ja nun eben auch Ehrenamt.
Hat sich das denn entwickelt? Also ich sage das jetzt bewusst entwickelt, 2019 vor Corona, dann Corona selbst. Und jetzt sind wir so ein bisschen, sage ich mal, aus der Post-Corona-Zeit irgendwie. Hat sich das entwickelt, dass man sagen kann, 2019 war es noch, da war die Spendenbereitschaft so lala, 2020 ist ein bisschen nach oben gegangen, oder kann man das gar nicht so beziffern? Also, oder wie ist der Stand jetzt?
Also wir haben, wenn man sieht, Dienstlagen, Hüngst und Förde mit den 40, 45 Terminen, haben wir im Jahr so 2200 bis 2300 Spender. Das war vor Corona auch nicht anders.
Okay.
Das hat sich nicht verändert. Die Erstspenderquote ist besser geworden. Also wir lagen vor Corona bei 6-7% und sind mittlerweile bei 10% Erstspender. Das heißt, also das hat sich deutlich verstärkt, dass junge Menschen eben sagen, in Corona konnte ich spenden, die war für mich angenehm, dann mache ich eine zweite, dann mache ich eine dritte. Das hat sich verändert, ja.
Du hast jetzt gesagt 2300?
2200 bis 2300 Spender pro Jahr.
Ja, wie viel wären denn optimal? Das ist ja jetzt nicht sehr viel, oder? Für euch?
Also ja, aber wenn du teil das mal durch die Anzahl der Termine, dann bist du beim Schnitt bei 60, 65.
Okay.
Das könnte man auf 80 hochsetzen. Das wäre wünschenswert. Aber das ist immer die Frage, wenn ich kann ja zum Beispiel in den einzelnen Pfarrheimen nicht 100 Spender durchschleusen, weil keine Kapazität respektive keine Infrastruktur vorhanden ist. Wenn ich jetzt sehe, in Hiesfeld zum Beispiel im Schulzentrum, da könnte ich sicherlich aufgrund der Räumlichkeiten, da kommen so im Schnitt 85, da könnte man auch 100 und 120 Spender durcharbeiten. Das ginge. Aber wenn ich im Schützenhaus in Eppinghofen bin, da kann ich nur eine Anzahl von Betten und da schaffen wir auch 80 bis 90, aber das ist dann eben auch schon an der Kapazitätsgrenze.
Du bist jetzt nicht nur im Kreis Wesel aktiv, sondern auch im Kreis Kleve.
Ja.
Gibt es da einen Vergleich, wo die Spendenbereitschaft höher ist?
Also je größer die Stadt wird, desto kleiner ist die Beteiligung pro Kopf. Also wir haben, ich sag mal, wenn man das so sieht, Kleve als Kreisstadt, die haben so eine Spendenbeteiligung von 5-6%. Das bei 50.000, wenn wir an die Fachhochschule gehen, um Blutspende zu machen, dann habe ich eine Beteiligung, die liegt bei 80%.
Woran liegt das denn? Bequemlichkeit oder?
Ja.
Oder klingt das so hart? Aber
naja,
er muss ja irgendwie.
Nein, aber ich glaube, das Thema ist, das Bewusstsein ist da. Also, schau mal, wir sind eine Informationsgesellschaft. Wir können uns informieren über alles. Aber ich brauche jemanden, der mich mitnimmt, an die Hand nimmt und sagt, komm mal mit, ich zeige dir das. Und das ist dann auch ein Punkt, der die Blutspende über Familien, Freunden und Vereine sowas trägt. Aber alleine ist schon nicht einfach.
Gibt es da nicht auch Sorge, dass man dann sagt, wenn das jetzt auch weiter irgendwie einbricht, dann ist ja die Versorgung sowieso gar nicht mehr gewährleistet.
Also wenn man so die Sommerferienzeit sieht, wo die Kollegen der Presse lahm, dack, wie man das so nennt, so gar nichts zu berichten haben, dann ist Blutspende wieder oben auf. Aber das ist nicht nur im Sommer so. Wenn wir einen Tag keine Blutspende machen, dann haben wir die Lager so gut wie leer.
Ich sage ja,
wenn man tatsächlich sieht, je kleiner der Ort wird, desto höher ist die Beteiligung. Ob das mal, ich sag mal, wenn man sieht, wo man überall Blutspende macht. Wir haben ja immer gesagt, wir fahren auch bis zur letzten Milchkanne. Ja, ja, ist so. Also tatsächlich, wenn man von Breitscheid aus losfährt und freitags mittags die A3 lang, und muss dann bis Emmerich. Das ist natürlich eine Reiserei. Aber wenn man dann nicht 100 und 120 Spender in den 3,5 Stunden, 4 Stunden abarbeiten kann, dann weiß man auch, das ist ein Gewinn. Ein Gewinn für alle, die an dem Prozess teilnehmen. Am Ende für die Menschen, die eben erkrankt oder verletzt in den Unikliniken oder Krankenhäusern liegen, die händeringend eben auf Blut, respektive dann auf, wenn es noch schlimmer ist, auf ein Organ warten.
Und wie sieht das jetzt deutschlandweit aus? Gibt es da, ihr werdet ja wahrscheinlich auch netzwerken, ne?
Ja. Also wenn man sieht, deutschlandweit, und das ist eine Größenordnung, die Bestand hat, 3% der Menschen spenden.
3%?
3% der Menschen spenden. Also von 100 sind es 3. Ja, ist bedenkenswert. Ist wirklich.
Aber das muss man ja jetzt mal wirklich sagen. Das wird ja medial halt wirklich nicht aufgegriffen, ne? Nicht so richtig. Also könnte man ja viel. Also ist ja erschreckend. Ist ja ein Wert, der ist ja.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, dass es Mehrfachspender sind, die das System dann tragen, die, ja, ich sage ja, Touristen, die dann 6-mal spenden. Also unsere Spender, der Durchschnittsspender ist männlich und 43. So, nicht, ja, also dahinter verbergen sich ja ganze Spenderfamilien, die von klein auf unterwegs sind, oder Vereine oder auch Firmen, die mit der Blutspende uns helfen wollen. Ja, aber im Grunde, wenn man sehen würde, wenn jeder Bürger im Kreis Wesel 1 oder 2-mal spenden würde im Jahr, hätten wir überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Aber wenn man sieht, dass es eben tatsächlich so wenige sind, die regelmäßig spenden. Ja, ist schwer.
Gibt es in Deutschland zu wenig Pflichten eigentlich? Frage ich mich immer. Weil das ist ja wirklich jetzt, also ja, wirklich Gänsehaut, wirklich, das kommt nicht häufig vor, ja. Aber ich bin jetzt wirklich sprachlos. Also 3% ist aber, ja nichts.
Aber guck mal, wenn du siehst, es gibt ja Länder in Europa, die machen uns ja im Grunde vor.
Welche?
Also wenn man, ich will nur sagen, guck mal, dieses, du bist von Geburt an Blutspender oder du bist von Geburt an Organspender und musst dich dagegen aussprechen. Das wäre ein Ansatz. Denn wie viele Menschen warten auf ein Spenderorgan? Und wenn dann negative Presse die Themen berührt, so wie Blutspende, ihr macht da ja ein Riesengeld mit. Ja, wir machen Geld damit, klar, aber wir müssen Geld da zahlen. Aber auch wenn dann eben wie auf ein Spenderorgan, wie eine Niere, ein Herz, eine Leber, dann frage ich mich, warum die Politik sich so schwer tut, nicht das Verfahren umzukehren.
Kann man nicht. Ja, also gibt es Länder, die das sehr gut machen in deinen Augen, wovon Deutschland jetzt zum Beispiel viel lernen könnte?
Ja, jein. Also Blutspende ist in Holland ganz anders aufgestellt.
Ja.
In Dänemark ganz anders aufgestellt. Also die Dänen, das fand ich witzig, die brauchen keinen Ausweis mehr, die machen das über den Fingerabdruck. Den Finger rein, ne, und dann sagen, aha, da habe ich den Hemmers, da habe ich den Perkovic. Ne, das geht über den Fingerabdruck. Also das hätte mal, aber naja, wir Deutschen und Digitalität. Ist nicht einfach.
Ach, Thorsten, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Ich hoffe, wir können das positive Bahn denken, dass wir noch Hoffnung haben, dass mehr als 3% vielleicht in den nächsten Jahren spenden. Was sind noch deine Ziele und Wünsche? Das ist die letzte Frage des heutigen Tages.
Meine Ziele und Wünsche? Eine gute Frage.
Ja.
Also zum einen meine eigene Gesundheit. Das ist, und die Gesundheit meiner Familie und die Gesundheit vieler Freunde und Ehrenamtlichen. Das ist A und O. Das ist wirklich A und O. Ja.
Und für die berufliche Seite?
Für die berufliche Seite? Also ich habe ja mal irgendwann unten rechts unterschrieben. Wie wir das alle machen. Ja. Und dieser Job als Referent hat eine hohe soziale Kompetenz. Ich fühle mich wirklich wohl damit. Und ich glaube, das machen alle, die eine gewisse soziale Phase nutzen, einen Impuls haben und dann da rein und sagen, ja, das ist es. Und wenn man sieht, wie viel Feedback Positives, was ich von den Kolleginnen und Kollegen des Ehrenamtes für meine Arbeit erreiche und die auch eben wertschätze durch Terminbesuche, durch Informationen, was verändern wir, was müssen wir verändern, was möchte das Rote Kreuz von mir im Rahmen der Durchführung, frühere Informationen, deutlich nähere Zusammenrücken. Also das ist schon auch das Ziel, was ich verfolge. Ein gutes Netzwerk ist A und O.
Thorsten, wir danken dir für das Gespräch und bleib gesund und ja, hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen.
Ja, selbstverständlich.
Dankeschön,
Thorsten. Dir auch alles Gute, ne?
Danke, danke.
In der kommenden Woche sprechen wir mit der Sängerin Julia Breuer über Musik, Showbusiness und über Ziele und Wünsche im Jahre 2023. Julia war Teil der Gruppe Wind, die große Erfolge beim Eurovision Song Contest für Deutschland feierte. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch einen guten Start in das neue Jahr.